Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, herzlich willkommen und geht's Ihnen nicht gut? Sind Sie beisammen?
Ich weiß nicht, mein linker Fuß tut so weh. Weiß gar nicht, ob ich hier jetzt hier so podcastfähig bin, ehrlich gesagt.
Sie meinen, Sie brauchen eine Verhandlungspause vor diesem Tribunal der Wahrheit, das ich jeden Freitag über Sie ergieße?
Ja, ich weiß nicht, weil Sie sind die Verteidigung und ich bin die Anklage oder wie?
Nein, Sie stehen hier und erzählen Quatsch und dann kommen Sie vor das quasi Meinungsgericht meinerseits. Und dann machen Sie jetzt einen auf verhandlungsunfähig. Ja, das erinnert mich an?
Das erinnert Sie, ich weiß doch, wie Sie ticken. Das erinnert Sie an die beiden Wirtschaftsbosse Olearius und Winterkorn, die erst Millionen nach Hause tragen, dann Milliarden versenken und jetzt wegen Verhandlungsunfähigkeit einen Rückzieher machen.
Ja, man soll natürlich nicht aus der Ferne über die Gesundheit anderer Menschen und besonders.
Nein, denen geht es bestimmt schlecht.
Aber der eine hat nur gesagt, er hätte Bluthochdruck. Und zack, war er vom Haken. Das ist übrigens, der möglicherweise zur Verhandlung steht, seine Beteiligung und Mithilfe am größten deutschen Steuerhinterziehungsskandal, den es je gegeben hat.
Cum-Ex.
Cum-Ex.
Aber jetzt sagen Sie nicht, dass Sie verstanden haben, was bei Cum-Ex das Problem
ist,
war. Ich habe das mal gegoogelt, bin dann
ausgestiegen. Es ist halt ein Taschenspielertrick und daran erkennen Sie, dass es eben schwer zu verstehen ist. Und Herr Winterkorn hat meines Erachtens unter seiner Wache, wie Sie so immer so schön sagen, wurde der größte deutsche Autokonzern halt an die Wand gesetzt im Diesel- und Abgasskandal. Der hat jetzt Knie. Erst hatte er Millionen und dann hatte er Knie. Das ist doch eine Geschichte.
Aber ich verstehe nicht, sind Sie jetzt auf Ihre alten Tage zum Kapitalismuskritiker geworden? Wundert Sie das, dass sozusagen Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, haben auch das Potenzial, sehr, sehr viel Schaden anzurichten. Ja, die sogenannte White-Collar-Kriminalität ist natürlich auf eine gewisse Weise viel, viel schädlicher als die normale Kriminalität, auch wenn sie das Sicherheitsgefühl der normalen Bevölkerung nicht so stark beeinträchtigt. Einerseits. Andererseits ist natürlich auch so, dass White-Collar-Kriminelle über viel, viel mehr Möglichkeiten verfügen, sich dann dem Zugriff der Behörden zu entziehen. Hier kann man es mal wieder sehen. Ich bin jetzt also nicht so furchtbar überrascht, wenn ich das sagen darf.
Doch, also es ist schwer zu urteilen, weil man nicht sagen kann, ob die Menschen wirklich krank sind oder ob das einfach nur ein sehr gut organisiertes Attest ist, so wie man früher sich halt einen Attest schreiben ließ, weil man nicht zur Bundeswehr wollte oder nicht zum Sportunterricht oder ich weiß nicht wohin nicht. Oder ob die einfach sich drücken. Und das finde ich bei all dem Geld, was sie mitgenommen haben und all der Macht, die sie hatten, fände ich das einfach feige. Ich würde das nicht auf den Kapitalismus schieben, das kaputte Knie, sondern auf die individuelle, womöglich, Feigheit.
Aber man kann sich Atteste kaufen, das finde ich interessant.
Ich hab einen super Übergang von White-Collar, weißer Kragen-Kriminalität zu Black-Collar-Kriminalität.
Was?
Naja, wir reden ja jetzt dieser Tage natürlich auch vom iranischen Mullah-Regime.
Oh, wow.
Schwarze Kragen und noch auch der weitere, wie soll man sagen, farbliche Verlauf der Bekleidungsstücke ist ziemlich einseitig. Die Israel mit ballistischen Raketen über, ich weiß nicht, wie viele von hunderten Kilometer angegriffen haben. Einfach so.
Einfach so, ja, vollkommen aus dem Blauen, also ohne Kontext, völlig aus dem Zusammenhang heraus, greifen plötzlich die Iraner Israel an. Das finde ich echt, ich finde es auch sehr überraschend. Niemand hatte damit gerechnet, außer den Amerikanern, die Israelis vorher davor gewarnt haben, dass die Iraner demnächst angreifen. So ganz aus dem Blauen scheint es nicht gewesen zu sein, wenn die Amis es vorher wussten. Warum wussten es die Amis vorher? Weil der iranische Angriff eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf den Libanon ist, was wiederum eine Reaktion ist auf die libanesischen Raketen, die auf Israel geschossen wurden, was wiederum eine Reaktion war auf den israelischen Angriff auf den Gazastreifen, was eine Reaktion war auf den Angriff der Hamas auf Israel und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das Ganze findet seinen Anfang irgendwo in den Zeiten des Alten Testaments. Glauben Sie das auch?
Nein.
Ah, die Sache ist einfacher. Herr Blome, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nikolaus Blome, Politikchef von RTL, erklärt Ihnen jetzt in 1:30 den Nahostkonflikt und wie man ihn lösen kann. Bitte.
Nein, das werde ich nicht tun, weil das könnte ich nicht. Der Nahostkonflikt geht vielleicht zurück auf keine Ahnung was. Aber Sie wollten, und dann sind Sie sehr lange gelaufen und haben sehr lange geredet, weit weg von der Frage, warum haben die Iraner auf Israel jetzt nochmal genau Raketen geschossen, wenn auf Ihr Land gar nicht geschossen worden ist?
Herr Blome, ich weiß nicht, machen Sie das jetzt aus Spaß oder so? Dort findet die ganze Zeit ein Krieg statt. Deshalb finde ich diese Formulierung, die Eskalation droht, es droht ein Flächenbrand, es droht ein Krieg. Diese Region befindet sich seit geraumer Zeit in einem Schwelbrand, ich glaube, so kann man das sagen. Mit dem Angriff der Hamas auf Israel wurde aus diesem Schwelbrand ein wieder mal offener Konflikt. Jetzt haben die Israelis, weil sie sich mit den Libanesen hin und her, mit der Hisbollah hin und her geschossen haben, den sogenannten dritten Libanon-Krieg entfesselt. Jetzt hat der Iran so reagiert, wie man es die ganze Zeit wusste. Worum geht es Ihnen jetzt? Geht es Ihnen jetzt darum, Recht zu haben und an dem Punkt zu sagen, irgendwie Israel hat jetzt alles Recht, sich gegen den Iran zu wehren?
Nein,
meinetwegen,
ich
wir können das auch abkürzen. Von mir aus kann Israel alle Länder in dieser Umgebung plattbomben. Und das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch. Von mir aus können die alle plattgebombt werden, wenn das die Probleme dieser Region löst. Ich glaube nur, dass das nicht der Fall ist. Und komischerweise bei Leuten wie Ihnen, das sage ich jetzt mal so, ja, auch bei den Kollegen im Springer Verlag und alle die ganzen Leute, die sagen, Staatsräson, Sicherheit Israels, dieses Argument kommt immer zu kurz. Die militärische Außenpolitik, die Israel treibt, ist beeindruckend, erfolgreich, wirklich, also auch technisch überwältigend, möchte man sagen. Sie führt nur zu überhaupt gar keinem Ergebnis. Und das finde ich im Interesse des Landes sehr, sehr bedauerlich.
Ich glaube, wenn ich das zurückgeben darf, Sie versuchen es in einen sehr großen Kontext zu stellen, damit Sie eine ganz einfache Frage nicht beantworten müssen. Die lautet, die eine habe ich schon gestellt. Warum schießt ein Land zurück, das gar nicht beschossen worden ist?
Fragen Sie doch die Mullahs. Ich habe die Rakete ja nicht abgeschossen. Keine
Ahnung, aber Sie versuchen es ja zu erklären. Und das kann aber offenkundig keine Erklärung sein. Und zweitens sagten Sie, die ganze Region befindet sich in einem mehr oder minder offenen Schwelbar- und Schießkrieg.
Daraus ist bereits ein Krieg geworden.
Und das stimmt nicht. Jordanien führt keinen Krieg mit Israel und umgekehrt auch nicht. Ägypten tut es nicht und umgekehrt auch nicht. Saudi-Arabien und wie viele Name-It-Länder dieser Region führen keinen Krieg mit Israel. Aber der Iran vermittelt seiner Stellvertreter. Und wenn dann
ist
soll,
es. Das ist doch jetzt irgendwie, ich verstehe Sie, das ist eine merkwürdige Diskussionsform. Der Iran empfindet sich als Schutzmacht der Hisbollah-Milizen im Libanon. Er hat sie ausgerüstet, er unterstützt sie. Israel ist jetzt sehr massiv gegen die Hisbollah vorgegangen, sowohl auf iranischem Territorium, wie Sie wissen, denn dort gab es ja Anschläge, dann erst auf libanesischem Territorium mit den Anschlägen, die Sie so inspiriert und bewundert haben, mit diesen Pagern, die den Leuten in den Taschen explodiert sind. Und jetzt ist daraus ein richtiger, echter Krieg geworden, der dritte Libanon-Krieg, den Israel jetzt führt. Ich weiß nicht, tant mieux, wie man auf Französisch sagt, es wird nur nirgendwo hinführen, denn im Kern bleibt das große Missverständnis, dass Israel, die israelische Regierung, weite Teile der israelischen Gesellschaft, das Alte Testament für ein Grundbuch halten und für ein Katasteramt und sagen, wir haben Anspruch auf das gesamte Land from the river to the sea. Und da sind halt 5 Millionen Palästinenser. Und solange sie das Problem nicht lösen, auf irgendeine Art und Weise, wird das halt immer so weitergehen. Das weiß komischerweise, glaube ich, aber auch jeder außer Ihnen. Oder Sie wissen es in Wahrheit auch, Sie wollen es nur nicht aussprechen.
Ich glaube, dass natürlich Israel gerade versucht, die Kräfte mindestens mal für Jahre oder Monate, wenn nicht Jahre, massiv zu schwächen, die sie halt bedrohen, die dafür zum Beispiel aus dem Libanon gesorgt haben, dass man in einem Streifen von 50 Kilometer Tiefe in Nordisrael nicht mehr leben kann, sondern seine Häuser verlassen muss. Also, da wird jetzt Hamas und Hisbollah als die beiden verlängerten Arme, wenn man so will, des iranischen Regimes, versucht, mindestens mal die Fähigkeit zu solchen Sachen für eine geraume Zeit zu nehmen, um Sicherheit zu schaffen. Ich bin überrascht, dass Sie sagen, das führt nirgendwo hin. Kann schon sein, dass man einen ganz anderen Angang und Zugang bräuchte, um einen dauerhaften, wirklichen Frieden in dieser Region zu schaffen. Das ist natürlich richtig. Dazu bräuchten Sie aber auch andere Verhandlungsteilnehmer auf der anderen Seite des Tisches als ein iranisches Mullah-Regime oder die Hisbollah-Chefs. Kurzfristig schafft es natürlich Sicherheit. Genauso wie es kurzfristig, mittelfristig sicher.
Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Ich meine, die Anschläge in Israel gehen natürlich weiter, wie Sie jetzt ja gerade dort auch gesehen haben, wo, glaube ich, jetzt 7 Leute ums Leben gekommen sind. Weiß ich nicht, ob das Sicherheit ist. Ich bin überrascht sozusagen von jüdischen Stimmen in Deutschland, die dann immer sagen, sie würden lieber nach Israel gehen, weil sie sich da sicherer fühlen als hier. Da muss ich sagen, gut, à la Bonheur, da hätte ich jetzt einen anderen Sicherheitsbegriff, ehrlich gesagt. Sie kommen an den, was ich so interessant finde, ist nach dem Überfall der Hamas, wo wirklich die Weltsympathie mit Israel war, also jedenfalls die Sympathie aller Leute, die noch irgendwie halbwegs alle beisammen haben und die ihr Herz noch am rechten Fleck haben, hat Israel es geschafft, erst durch den Gaza-Krieg und in Wahrheit auch jetzt durch diesen dritten Libanon-Krieg, diese Sympathien, ich will nicht sagen alle zu verspielen, aber doch weitgehend wieder in Frage gestellt zu sehen. Und am Schluss kommen sie wie in so einer großen Schleife immer an den Anfang zurück. Sie haben dort 10 Millionen jüdische Israelis oder Bürger des Staates Israel, das sind ja nicht alles Juden, und 5 Millionen Palästinenser, die auf diesem Territorium sind. Und das gesamte Territorium befindet sich de facto unter Kontrolle von Israel auf die eine oder andere Weise. Deshalb sagen auch viele Leute, es ist ein Apartheidsstaat, weil die 5 Millionen andere Rechte haben und andere Stellung als die 10 Millionen. Und solange sie das Problem nicht irgendwie lösen, wird das immer so weitergehen. Und die Knesset hat gerade gesagt, sie lehnen einen palästinensischen Staat, wie sie sich formulieren, im Herzen des Landes Israel ab, woran sie sehen, dass die Knesset das gesamte Gebiet beansprucht als Israel. Das ist gegen das Völkerrecht, das ist gegen die UNO, das ist gegen den Gerichtshof in Den Haag und so weiter und so weiter. Das muss ich Ihnen doch alles nicht sagen. Und jetzt haben sie die neue Etappe, dass auch der Iran Israel beschießt. Ja, so geht das halt immer weiter.
Ich finde es interessant, dass sie richtig beschreiben, wie viel Sympathie die Israelis bekamen, als sie Opfer waren, Opfer des 7. Oktober. Und dass die Sympathie aber verschwindet, wenn sie sich dann anfangen zu wehren. Das sagt mehr über uns.
Nein, wie sie sich wehren, nicht, dass sie sich wehren.
Nein, wie sie sich wehren, weil natürlich, wenn sie sich überhaupt hätten wehren wollen, dann musste es gegen Gaza gehen und musste es gegen die Hamas gehen. Und am Ende auch gegen Hisbollah. Also, das ist schön irgendwie. Solange ihr Opfer seid, haben wir Mitgefühl mit euch. Aber wehe, ihr fangt an, euch zu wehren. Und vielleicht noch einmal auf das Sicherheitsargument. Wie gesagt, ich bin ja bei Ihnen. Auf diese Art und Weise, wie sich Israel auch in der Westbank verhält, wird es eine Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr geben, wenn das überhaupt jemals eine Lösung war. Aber da gebe ich Ihnen recht. Wir reden dann also, wenn wir das langfristige Ziel gerade ein bisschen aus den Augen verlieren, beziehungsweise es etwas unwahrscheinlicher wird, dass es erreicht wird, reden wir über kurzfristige Ziele. Und eines ist zum Beispiel die Abschreckung des Iran. Und das scheint zu funktionieren.
Ja gut, der Iran, wissen Sie, der Iran, Netanyahu ist im Jahr 2012 wirklich denkwürdiger Auftritt vor der UNO-Vollversammlung. Mit so einem Zettel stand er da, da war so eine Bombe drauf gemalt, kann man sich nochmal im Internet angucken. Das war sozusagen so wie seinerzeit Khrushchev mit dem Schuh. So war das der Netanyahu-Auftritt mit diesem Zettel mit der Bombe, wo er gesagt hat, wenn wir jetzt nicht das iranische Atomprogramm stoppen, spätestens im Sommer 2013 werden die Iraner eine Bombe haben. Das ist jetzt 11 Jahre her. Seitdem ist die israelische Politik wie in so einer Soap-Opera irgendwie so, wenn jetzt demnächst werden die Iraner eine Atombombe haben, schalten sie wieder ein, wenn es darum geht, was können wir dafür tun, dass die Iraner keine Atombombe bekommen. Das ist total lächerlich inzwischen, weil es offensichtlich nicht stimmt, weil es offensichtlich Quatsch ist. Die Israelis brauchen die Iraner als so Chimäre und Bedrohung, in deren Schatten sie dann sozusagen ihre eigene, durchaus fragwürdige Politik machen können. Und interessanterweise, so mächtig scheinen die Iraner gar nicht zu sein. Logisch, das ist ja auch ein verkacktes Entwicklungsland, was sozusagen unter den Sanktionen der gesamten Welt irgendwie so ächzt. Wenn die so mächtig wären, wie sie die Israelis darstellen, wo sind denn dann, dafür sind sie ein bisschen schwach auf der Brust,
dafür,
oder?
Naja, also selbst die internationale Atombehörde attestiert ihnen ja Schritt um Schritt, einem bombenfähigen Material nahegekommen zu sein und übrigens die Rakete inzwischen auch entwickelt zu haben, seitdem, mit denen man das irgendwo hintragen
erinnert
könnte.
Erinnert sich an den Netanyahu-Auftritt?
Natürlich tue ich das.
Ah, aber das bedeutet Ihnen gar nichts, dass der Mann ganz offensichtlich uns alle die ganze Zeit an der Nase rumführt. Ist Ihnen egal, weil
nein,
es dient einen guten Zweck oder wie?
Nein, ich achte weniger auf seine Auftritte als auf die Äußerungen der internationalen Behörden, die dann ja im Zuge der Verhandlungen über einen Stopp oder Bremsen des Programmes ins Land durften. Und die diesen Fortschritt attestierten, bis sie aus dem Land ja wieder auch rausflogen, weil das Abkommen aufgekündigt wurde von mehreren Seiten. Hm. Was ich sagen wollte, ist nur, ich glaube, die Iraner können deutlich mehr, als sie zeigen, aber sie wollen es nicht, weil sie abgeschreckt werden durch die Fähigkeiten der Israelis, die ihnen in den letzten Wochen und Monaten echt drastisch vor Augen geführt worden sind. Vielleicht haben auch die Mullahs einfach Angst, dass ihnen der Pager in der Hose explodiert.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das alles so. Also ich muss sagen, darf ich jetzt was Kontroverses sagen? Wenn hier viele Leute zuhören, werden viele mir das schlecht anschreiben.
Sie haben Iran schon ein verkacktes Entwicklungsland genannt. Und das finde ich, um das mal zu Protokoll zu geben, echt zu weit.
Naja, seht ihr das nicht?
Ich finde, das könnte ein super tolles Land sein.
Aber das sind sie offensichtlich nicht. Weil sie halt das nicht
in ihrer Regierung. Nein, sie haben ein super verkacktes Regime obendrauf. Ja. Und das ist ein Unterschied, ein schlechtes Regime zu haben oder ein schlechtes Land zu sein.
Ja gut, aber die Sanktionspolitik hat sicherlich auch das ihre dazu getan, dort das Regime zu stabilisieren und gleichzeitig der Bevölkerung zu schaden und so weiter. Das wissen sie ja auch. Sie wissen, dass die Sanktionen, die von außen immer mit dem großen moralischen Zeigefinger und so, in Wahrheit die autokratischen Regime immer stabilisieren, das sehen sie in Russland, das sehen sie im Iran, und in Wahrheit nur der normalen Bevölkerung schaden, während die Eliten immer Wege finden, sich mit westlichen Waren und Devisen und ich weiß nicht was auszustatten. Das ist ja das Perverse an dieser Form von Sanktions- und Unterdrückungspolitik. Sie unterdrücken immer nur die einfachen Leute, nicht die Mächtigen und Reichen. Die gibt es im Iran auch. Ich glaube, denen geht es gar nicht so schlecht.
Hauptstadt, ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Es ist eben ein bisschen komplizierter, als dass jedwede Form von Sanktionierung international immer eine Art Unterdrückungspolitik sei. Vielleicht ist es wirklich ein bisschen komplizierter. Ich glaube sogar, ja. Und wissen Sie, woran man das auch sehen kann? Daran, dass die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von der Grünen Partei sich regelmäßig an diesen Themen die Füße bricht. Also im übertragenen Sinne.
Sie? Finde ich gar nicht. Sie macht das doch sehr gut. Sie macht einfach das ganz genauso, wie alle AußenministerInnen es vor ihr gemacht hätten. Sie macht einfach gerade mal gar nichts irgendwie. Wenn die Weltöffentlichkeit sich gegen Israel stellt in der UNO, weil die Besatzungspolitik völkerrechtlich widrig ist, weil der Krieg in Gaza unter Umständen genozidal ist, dann enthält sich Deutschland oder bleibt an Israels Seite oder so. Sie macht es genauso wie alle anderen.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Nee, ich finde nicht, dass sie gar nichts macht, sondern sie macht immer beides. Also sie beklagt den islamistischen Terror, zum Beispiel der Hisbollah. Und wenn es dann aber dem Chef der Hisbollah an den Kragen geht, weil Israel ihn eliminiert hat, exekutiert hat, Herr Nasrallah, dann sagt sie, ja, das ist aber auch ein Problem, wenn man das macht, das eskaliert dann wieder, man weiß nicht so genau, wohin das führt und so weiter und so fort. Sie kann sich also nie entscheiden, was sie eigentlich an roter Linie verfolgen möchte. Und da wäre mir schon, naja, egal wäre es mir nicht, aber mir wäre es wirklich lieb, wenn es eine rote Linie wäre. Es ist bei Annalena Baerbock, und vielleicht ist das auch ein Symptom der Grünen insgesamt, ist es immer beides. Man will es allen recht machen. Also den Israel-Freunden, die sich natürlich freuen, dass ein Terrorist, ein Chefterrorist getötet worden ist, aber eben auch den Israel-Gegnern, die vor Eskalation waren und ja in Wahrheit nur meinen, Israel möge bitte aufhören zu kämpfen.
Aber das finde ich jetzt interessant. Dann machen wir jetzt einen kleinen Schwenk zu den Grünen oder einen großen Schwenk zu den Grünen. Überhaupt, wir gehen jetzt weg von Israel und so weiter. Das wäre übrigens ja auch meine kontroverse These gewesen, die ich noch sagen wollte. Ich möchte hier einfach nur noch weggucken und einfach damit nichts mehr zu tun haben, weil es mich irgendwie frustriert und egal. So, die Grünen. Das ist ein sehr lustiges und fröhliches und lebendiges und nach vorne weisendes Thema. Sie haben eben gesagt, Annalena Baerbock will beides. Die Grünen wollen immer beides. Ja, vielleicht wollten die Grünen früher immer beides. Jetzt wollen sie eigentlich nur noch eins. Jetzt wollen sie nämlich so sein wie die CDU. Die haben sich doch total gehäutet und verändert in den letzten Wochen. Phänomenaler Prozess, fanden Sie nicht?
Sie meinen, sie wollen paarungsfähig werden und müssen sich darum angleichen an die CDU?
Sie wollen sich rankuscheln an Friedrich Merz. Uah, merkwürdige Vorstellung.
Sehr merkwürdige Vorstellung. Ich glaube, das erneut ist viel zu einfach betrachtet. Gut, bei den Grünen ist das Dach weggeflogen, beziehungsweise sie haben es weggesprengt, wenn man so will. Also immerhin, da ist die Parteiführung, die Doppelspitze zurückgetreten, Herr Nuripur und Frau Lang, und haben gesagt, wir machen das jetzt, um einmal am Karton unserer Partei so sehr zu schütteln, dass sich ein paar Sachen verändern, die wir für letztlich falsch, aber durch unsere Kräfte nicht veränderbar gehalten haben. Das ist schon ein echter Vorgang. Da konnten sich die SPD und die FDP echt ein Stückchen von abschneiden.
Wenn haben ja nicht nur die Parteispitze, wurde ja nicht nur abgesägt, sondern es sind auch einfach die gesamte Partei Jugend hat sich auch noch zurückgezogen.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Aber was bedeutet der Rücktritt? Und Sie sagen, die kuscheln sich an die CDU ran. Ich sage, die gucken einfach sich die Lage an. Die stellen fest, dass ihr Befund der Lage, ihre Wahrnehmung derselben, bei Migration, bei Klimaschutz, bei Wirtschaftspolitik, bei, wenn man so will, auch so habituellen Fragen so von gesellschaftlicher Moral, einfach nicht mehr mit der realen Lage übereinstimmte. Also die reale Lage hat sich verschoben, die Gesellschaft hat sich verschoben und die Grünen reden immer noch so, als wäre die alte Gesellschaft noch da, unverändert. Und das zu korrigieren, nachzujustieren, das ist der Vorgang.
Aber da sind wir doch jetzt an einem wichtigen und auch für alle Hörerinnen und Hörer interessanten, ich möchte fast sagen, auch spannenden Punkt angekommen, nämlich
bevormunden Sie nicht die Hörer, bitte.
Warum gibt es eigentlich eine politische Partei? Was ist sozusagen die Aufgabe eines Politikers oder einer Partei? Ist die Aufgabe, sich so zu verhalten, wie ich es jetzt beschreibe, Doppelpunkt? Ich bin dieser Meinung. Oh, ich merke, die gesamte Gesellschaft um mich herum verändert sich. Dann ist es besser, dass ich meine Meinung auch verändere, weil sonst komme ich gar nicht mehr mit. Dann wählt mich ja keiner mehr. Ah, jetzt habe ich eine neue Meinung, jetzt werde ich wieder gewählt. Ist das sozusagen richtige Politik und der erfolgreiche Politiker? Oder sagen Sie es?
Sie beschreiben es falsch, Entschuldigung.
Na klar.
Hier geht es nicht um die Frage, haben die Grünen die Meinung gewechselt? Sondern hier geht es um die Frage, haben die Grünen den Befund gewechselt. Also wenn die Grünen vorher gesagt haben, Migration, ey, jetzt habt euch mal nicht so, liebe Kommunen, jetzt habt euch mal nicht so, liebe Schulen oder wer auch immer, das kriegen wir schon hin. Und mehr ist im Zweifel besser als weniger. Dann war das ein Befund. Und jetzt haben sie diesen Befund verändert und sagen, okay, wir erkennen, in weiten Teilen der Bevölkerung ist das ein Problem, das müssen wir zur Kenntnis nehmen und dann können wir darauf versuchen, unsere Politik zu machen. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied, als zu beginnen mit dem Befund, ey, ihr habt gar kein Problem, was wollt ihr eigentlich?
Naja, also jetzt ehrlich gesagt, da muss ich komisch, das ist ganz lustig, wie wir uns hier, Sie werfen mir immer Vereinfachung vor und ich werfe Ihnen im Grunde so eine Mischung aus Manipulation und Naivität vor. Lesen Sie mal, was Hubert Kleinert, ja, hessischer Urgrüner, Weggefährte von Joschka Fischer, in der FAZ neulich geschrieben hat. Das war wie so eine Art Lambsdorff-Papier zum Wandel der Grünen. Lambsdorff-Papier zur Erinnerung, 80er Jahre, FDP-Politiker, der mal aufgeschrieben hat, warum die FDP im Prinzip mit der SPD damals nichts mehr zu tun hatte und sich daraus lösen musste. So hat Hubert Kleinert zusammen mit noch zwei anderen Grünen so ein Papier geschrieben in der FAZ, warum die Grünen in wesentlichen Kernthemen auf dem falschen Pfad waren und einen neuen Weg einschlagen müssen. Also im Grunde ist es wie so eine Art Neugründung ideologisch der Partei, muss man mal sagen, die da voraufsteht. Und ein schöner Satz, den möchte ich gerne vorlesen. Der allzu oft romantisierende und manchmal naive Blick auf geflüchtete Menschen muss einem Realismus weichen, der auch Härte kennt. Wumtata, sage ich nur, das hätte Friedrich Merz und Markus Söder auch nicht besser formulieren können. Und Sie wissen ganz genau, lieber Kollege Blome, dass es bei solchen Sätzen nur auf den Sound ankommt und nie auf den Inhalt.
Augstein, Sie müssen zuhören, das habe ich doch gerade gesagt. Es geht um den Befund. Es geht um den Befund, von dem aus Politik dann startet. Und der lautete bislang bei den Grünen, Migration im Zweifel kein Problem und die Leute sollen sich nicht so haben. Jetzt lautet der Befund, oder das ist dabei, ein neuer zu entstehen, und der könnte lauten, wow, wir haben verstanden, das ist ein Problem, die Zahlen sind zu hoch und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen als Grüne, mit meinetwegen grünen Werten, grünen Inhalten, wie auch immer. Aber der Befund ist ein völlig anderer als vorher. Und Achtung, das kennen Sie, das Zitat, Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität.
Ja, das war nur bei den Grünen bisher eben nicht so. Das sollte sie ja unterscheiden von anderen Parteien. Die Grünen hatten eben einen Werteansatz
zur Politik. Sie meinten eine rosa-rote Brille?
War nicht die Grünen, ich mache mich darüber jetzt nicht lustig. Ich sage Ihnen, so hatte ich das mal verstanden, jedenfalls am Anfang, vielleicht habe ich es ja auch immer missverstanden. Die Grünen waren nicht angetreten zu sagen, wir haben hier irgendwie so ein Set von Problemen und suchen jetzt mal nach der pragmatischen Lösung, sondern die Grünen waren schon angetreten zu sagen, wir versuchen diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, mehr Inklusion, mehr Emanzipation, Freiheit, Leben im Einklang mit der Natur und so weiter. Und das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Ulf Poschardt-mäßig als sarkastischen Witz mit einem kleinen weinenden Emoji, sondern ernst und auch mit einem gewissen Respekt. Ich glaube nur, dass sozusagen in dem Parlamentarisierungsprozess immer weniger davon übrig geblieben ist. Und was mich an den Grünen immer so gestört hat, ist die Bereitwilligkeit, mit der man einen ideologischen Ballast, würde man heute sagen, nach dem anderen über Bord geworfen hat, um einfach immer noch höher zu steigen. Und jetzt dieser Artikel von Herrn Kleinert, ich kann den wirklich allen Leuten nur empfehlen. Da frage ich mich, warum brauche ich dann überhaupt noch die Grünen? Das wäre jetzt eben eine Frage auch an Sie. Wenn die diesen Weg so weitergehen, Klimaschutz muss zwar sein, aber muss man eben auch so machen, dass die Leute nicht durchdrehen. Migration möglichst zurückweichen und Leute ausweisen, bla bla bla, innere Sicherheit, das ganze Programm. Ich meine, das ist ein klassisches CDU-Programm. Warum brauche ich die Grünen noch?
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Weil sie viel glaubwürdiger als die CDU für Klimaschutz plädieren können. Denn das ist ihr Ursprung, das ist ihr Unterstrom, der auch nicht weggeht. Weshalb die Grüne Partei nie mehr Angst haben muss, aus dem Bundestag zum Beispiel rauszufliegen, anders als die FDP bedauerlicherweise. Natürlich unterscheiden sich die Parteien, auch die Grünen, dann von der CDU, durch die Art und Weise, wie sie das Problem traktieren. Und ich finde es einen Fortschritt, wenn sich die Zahl der Parteien erhöht, die alle dasselbe Problem gleichermaßen sehen und dann darüber streiten, wie sie es am besten lösen, in Anführungsstrichen, am besten weiterentwickeln, am besten das Land in die Zukunft bringen, was wichtiger ist als andere Dinge. Und da unterscheiden sich diese Parteien schon. Das heißt, nur weil da ein bisschen Realismus eingekehrt ist und übrigens auch Blick für die Nöte und Sorgen der eigenen Klientel auch, die ja offenkundig ein bisschen geschrumpft ist an der Wahlurne, heißt das doch noch lange nicht, dass die Grüne Partei all ihre Überzeugungen über Bord wirft. Das glaube ich einfach gar nicht. Dass ich jetzt hier die Grünen verteidige, ist wirklich...
Nein, sie verteidigen nicht die Grünen. Wir versuchen rauszukriegen, was in dieser Partei gerade passiert, weil das nämlich spannend ist, weil das unter Umständen ja auch eine Menge aussagt darüber, was in unserer Öffentlichkeit passiert und in unserer Gesamtgesellschaft. Wir haben einen Punkt noch gar nicht erwähnt. Die Grünen haben quasi über Nacht ihre gesamte Jugend verloren. Sowas hat es auch einfach noch nie gegeben. Ich meine, die haben hier gerade einen Zukunftskongress in Berlin gehabt. Das Thema Zukunft ist sowieso mit den Grünen stärker vielleicht sogar noch verknüpft als mit anderen Parteien, weil es ja immer um die Generationengerechtigkeit geht, die man den erhalten muss durch Klimaschutz und so weiter. Das klingt alles ganz toll. Und dann wham, bam, von einem Tag auf den anderen treten nicht nur alle Führungen der Jugendorganisationen zurück, sondern sagen auch noch, wir treten aus der Partei aus. Ich meine, im Prinzip ist diese Partei gerade zerbrochen. Und das wirklich, und jetzt nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte, die alte Renate Künast, ja, die, an die sich der eine oder andere vielleicht noch erinnert, als Landwirtschaftsministerin der Grünen, auch ein grünes Urgestein von früher, sagt, ich weine denen keine Tränen nach. Mich stört das überhaupt nicht, dass die ausgetreten sind. Das waren sowieso alles Linkssozialisten, die bei uns nichts zu suchen haben. Wo ich auch sage, wow, krass, was ist denn in dieser Partei los?
Lieber Augstein, Sie sagten gerade, die haben ihre Jugend verloren. Die beiden einzigen im Raum, die ihre Jugend verloren haben, das sind wir beide, glaube ich. Zum einen. Zum anderen haben die Grünen tatsächlich ihre Jugend verloren, nämlich ihre jugendlichen Wähler. In allen Landtagswahlen, in der Europawahl sind die stiften gegangen. Und warum jetzt? Weil die Partei nicht links genug war? Nicht pro Klimaschutz genug war? Oder weil auch die jungen Leute das Gefühl hatten, Mama mir, die reden irgendwie an manchen Problemen einfach vollständig vorbei, die wir haben, wir Jungen. Und dann haben die AfD gewählt.
Naja. Also, naja. Sorry, das ist jetzt echt eine Quatscherzählung. Sowieso die große Krise der Grünen. Ich habe jetzt noch mal geguckt, ja. Es gab 11 Landtagswahlen seit dem Start der Ampel. Und Saarland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen haben die Grünen zugelegt. Ja? In Nordrhein-Westfalen sogar 11,8%. Die Grünen haben 125.000 Parteimitglieder innerhalb von 10 Jahren verdoppelt und so weiter. Die Grünen sind gar nicht in der Form von Krise, wie Sie oder Robert Habeck das jetzt gerade darstellen. Das stimmt einfach nicht. Das ist überhaupt nur erklärbar vor dem Hintergrund, dass nächstes Jahr Wahlen sind und die Grünen sich vorbereiten darauf, ihren Wahlpartner zu ändern. Und um das erfolgreich zu machen, weil nämlich Merz und Söder gesagt haben, sie wollen mit den Grünen nicht, so wie sie sind, verändern sich die Grünen jetzt so, dass sie für Merz und Söder akzeptabel sind. Und das ist einfach total erbärmlich.
Naja, also in den Umfragen bundesweit haben sie sich halbiert, schlichtweg halbiert. Sie sind in einen Bundestagswahlkampf damals gestartet, da war Frau Baerbock Kandidatin und an der Spitze mit 30% und dann waren sie am Ende Platz 3, glaube ich, oder 4. Und natürlich müssen sie doch zur Kenntnis nehmen, dass das Pendel echt in eine andere Richtung schlägt und sich die Mehrheitsmeinung meinetwegen tatsächlich nach, ganz platt gesagt, rechts verschoben hat.
Es ist nur der Osten. Das ist eben so lustig, dass wir, ich kann echt allen Leuten nur raten, nochmal einen Schritt von sich selber und dem ganzen Quatsch
die Europawahl
zurückzutreten. Nein, sie anzugucken, nee. Was passiert gerade. Es ist nur der Osten, der so stark bei allen Leuten den Eindruck erweckt, oh, jetzt müssen wir bei der Migration was machen. Alles
Augstein, Achtung, waren Sie schon auf der Welt, als die letzte Europawahl stattfand? Und wie hat sich das Ergebnis der Grünen Partei da entwickelt? Die haben sich halbiert. Der gesamte Kontinent ist nach rechts gerückt in dieser Europawahl.
Ach, Schnickschnack, Europawahl, Blome. Was wir beobachten ist, aus den Grünen wird das Bündnis Robert Habeck. Ja? Alle machen sich lustig über das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Zuschneidung einer Partei auf eine Person. In Wahrheit ist genau das, was gerade bei den Grünen passiert. Robert Habeck formt diese Partei jetzt nach seinem Antlitz und Vorbild, was ja auch nicht hübsch schlimm ist, ist ja auch ein sehr gut aussehender Mann und so, aber es ist halt die Personalisierung der Grünen, die wir gerade erleben.
Völlig neu. Noch nie da gewesen bei den Grünen. Nein, völlig neu. Joschka Fischer, der formt nicht nach Sarah Wagenknechts Vorbild, so ein Quatsch, sondern der formt nach Joschka Fischers Vorbild, der auch dann irgendwann gar nicht mehr Parteichef oder Fraktionschef sein musste, sondern einfach nur noch da war und dann irgendwelche Leute diese anderen Ämter hat übernehmen lassen. Das ist es. Wenn, dann geht die Grüne Partei strukturell, wenn man so will, auf Joschka Fischer zurück und macht sich möglicherweise tatsächlich erneut bereit.
Eigentlich interessant, weil die SPD macht das Bündnis Olaf Scholz, also Boss, weil die SPD hat auch überhaupt nur Wahlchancen, wenn sie immer praktisch von sich selber absieht und sagt irgendwie, aber wir haben den erfahrenen Kanzler, wählt den wenigstens. Dann wisst
das
ihr,
ist aber jetzt der direkte Weg in den Untergang.
Dann wird es zwar auch schlimmer wie bei den anderen, aber nicht ganz so schnell.
Ich will noch einen Satz sagen, weil mir das echt, ich fand das lustig, was Frau Kühners sagte. Ich kenne die länger und habe mit ihr immer ein ganz ordentliches Verhältnis gepflegt, hoffe ich zumindest. Denen weinen wir keine Tränen nach, ruft sie den jungen Leuten hinterher. Und jetzt könnte man, wie Sie sagen, mein Gott, im Himmel hätte die Alte bloß die Klappe gehalten, weil ihr gehört die Zukunft schon rein alterstechnisch, geburtsdatumstechnisch nicht. Ist ja nichts Schlimmes, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Und trotzdem hat sie natürlich vollkommen recht, weil diesen Leuten, die ein anderes System wollen, die den Kapitalismus abschaffen wollen.
Die waren links. Oh scheiße, ja, Mann, das gibt es noch. Also es ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt tatsächlich noch ein paar versprengte Linke draußen. Wenn Sie welche finden, seien Sie nett zu ihnen, geben Sie ihnen ein bisschen was zu essen und zu trinken und dann schicken Sie sie wieder auf ihren Weg, denn sie werden sowieso niemals ankommen. Es gibt noch Linke.
Nein.
Wahnsinn. Und bei den Grünen jetzt nicht mehr, das ist gut, die sind jetzt auch alle raus.
Ja, die Jugend, die grüne Jugend hat ihre Spitze verloren. Man könnte auch sagen, die Spitze der grünen Jugend hat den Verstand verloren und darum geht sie jetzt.
Die waren noch nicht so pragmatisch, wie es sich für einen anständigen Grünen gehört. Die dachten tatsächlich noch, man könnte den Kapitalismus überwinden und durch irgendetwas ersetzen.
Ja, aber dafür,
Teufel!
Aber dafür will ich nicht grün. Dann können
zu
sie...
Zu Poden mit den Burschen.
Zum Pengeln. Dann können die ja zum marxistisch-leninistischen Bund führen.
Die sollen gefälligst nach Nordkorea gehen, diese Linken. Verdammt und zugenäht. Aber hier spricht auch die fünfte Kolonne Moskaus, liebe das Publikum, vergessen Sie das nicht. Ich bin die fünfte.
Augstein, ich würde sagen, für heute hören wir mal auf, oder?
Nein, ich kann noch, wirklich, ehrlich. Nur mein Knöchel, der tut so weh jetzt von diesem vielen Reden. Ich wusste doch, ich bin nicht verhandlungsfähig. Ich ziehe mich jetzt zurück.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.